Nun den Bibeltext zur Predigt, beziehungsweise die Texte, denn es sind heute zwei. Der erste ist aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weich reichen und dauerhaft Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an Recht und Gerechtigkeit hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Der zweite Text ist aus Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können.
So, schönen guten Abend. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese Adventszeit, dass wir uns auf Weihnachten einstellen können, so ein bisschen auch innerlich vorbereiten können. Und du siehst, wie abstrakt das oft auch ist, wie abstrakt es für mich oft auch ist. Und ich bitte dich, dass du das Weihnachtsgeschehen jetzt tatsächlich konkret werden lässt, dass wir das ein bisschen besser greifen können und auch verstehen, was das für uns so zu bedeuten hat. Amen. Ja, wir sind ja mittendrin in der Adventszeit. Es ist eine Woche bis Weihnachten und für mich persönlich ist die Adventszeit immer so ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite ist sie so besinnlich und sie soll schön sein. Ja, wir trinken Glühwein, wir zünden Kerzen an, wir stellen einen Weihnachtsbaum auf. Auf der anderen Seite ist die Adventszeit immer auch so ein bisschen hektisch für mich. Sie ist unentspannt und sie ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen dunkel. Also einige von uns sind bereits zu den Eltern gefahren, andere von euch fahren vielleicht noch zu den Eltern. Und dieses zu den Eltern fahren, das ist für manche von uns was sehr Schönes, für andere von uns ist es was überhaupt nicht Schönes. Ja, es ist die Erinnerung daran, dass es vielleicht gar nicht so toll ist bei den Eltern. Da brechen irgendwie alte Wunden auf, die Familiendynamiken kommen wieder zum Vorschein oder man fährt gar nicht nach Hause, weil es irgendwie so schon kaputt ist. Das ist nicht schön, das ist dunkel. Dann kommt das Jahresende ja direkt nach Weihnachten, ja, und das ist für einige von uns was Schönes. Wir blicken nochmal aufs Jahr zurück und ach, was alles toll war dieses Jahr, total großartig. Andere von uns schauen auf ein schweres Jahr zurück. Und das ist irgendwie keine gute Erfahrung, sich nochmal ein bisschen über das Leben Gedanken zu machen, über das letzte Jahr, weil da viele schwere Momente drin sind. Und mit diesem über das letzte Jahr nachdenken kommt, glaube ich, für einige von uns auch sozusagen jetzt wieder ganz deutlich vor Augen, dass das Jahr nicht das war, was man sich erhofft hat. Ja, dass man zu Beginn des Jahres vielleicht Hoffnungen hatte, Erwartungen hatte an dieses Jahr und teilweise sind die vielleicht eingetroffen, teilweise sind sie aber eben auch nicht eingetroffen. Den Job hat man immer noch nicht, die Beziehungsprobleme sind nicht gelöst, man wartet vielleicht noch auf einen Partner, man wartet auf ein Kind, man wartet auf was auch immer und es ist dieses Jahr vielleicht wieder nicht passiert. Ja, für einige von uns ist die Weihnachtszeit eher dunkel, nicht so schön. Und das bringt uns zu unserer Serie. Wir haben ja diese Adventsserie gestartet vor zwei Wochen, die hieß Fürchtet euch nicht, weil das ja eigentlich so ein bisschen die Grundbotschaft ist von Weihnachten, haben wir festgestellt. Ja, immer wenn die Engel auftauchen und Jesus ankündigen, sagen sie, fürchtet euch nicht. Ja, das scheint offensichtlich so die Botschaft zu sein und das gilt jetzt eben auch im Blick auf die Dunkelheit, ja, diese dunkle Zeiten, die ich gerade beschrieben habe. Auch dafür haben wir, glaube ich, Angst. Ja. So als Kind hatten wir Angst vor der Dunkelheit, so im buchstäblichen Sinne. Heute haben wir vielleicht eher Angst vor den Sachen, die ich gerade beschrieben habe, wenn sie nicht schon passiert sind, dass sie vielleicht passiert sind, dass sie passieren werden. Und ich glaube, dieser Text heute, den wir gerade gelesen haben, der will uns Mut machen. Er will uns Mut machen im Blick auf die Dunkelheit, weil er quasi sagt, hey, an Weihnachten, da gibt es für uns ein Mittel, um jetzt mit dieser Dunkelheit umzugehen. Mit diesen schweren Stunden, mit den Sachen, die nicht einfach waren, die nicht einfach sind, auch mit der Angst, die wir haben vielleicht vor der Dunkelheit. weil die Botschaft des Textes ist, dass an Weihnachten die Dunkelheit ihre Macht verloren hat. Das will ich ein bisschen genauer mit euch anschauen. Ich weiß, das ist auch kein einfaches Thema. Es wird gleich noch ein bisschen schwerer, aber es wird dann auch einen sehr schönen zweiten Punkt geben. Ja, also wir müssen erstmal ein bisschen mehr rein. In einem ersten Punkt uns die Herrschaft der Dunkelheit anschauen sozusagen und in einem zweiten Punkt schauen wir uns dann den Anbruch des Lichts an. Die Herrschaft der Dunkelheit und der Anbruch des Lichts. Zunächst mal die Herrschaft der Dunkelheit. Damit steigt dieser Text hier ja ein. Ja, das sind eigentlich die Vokabeln, die da im ersten Vers mehrmals auftauchen. Zunächst mal das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Ja, das ist also zunächst mal hier erstmal das Thema, das gesetzt wird. Jetzt mal ganz kurz erstmal zum Text, den wir überhaupt hier gelesen haben. Das ist ein Text aus dem Buch Jesaja. Das heißt, es ist ein sehr alter Text aus dem Alten Testament von einem Propheten. Wahrscheinlich, man könnte ihn schon aufs 8. Jahrhundert vor Christus datieren, also 2800 Jahre her. Und das ist jetzt auch ein prophetischer Text. Ja, das heißt, der Text, der nimmt sozusagen einen Zustand, in dem wir als Menschen drin sind und sagt, das ist im Moment der Zustand und Gott wird jetzt aber was über diesen Zustand tun. Ja, er macht sozusagen eine Vorhersage, er verspricht etwas. Darum geht es in diesem Text. Ja, er beschreibt einen Zustand und dann verspricht er auch, was Gott tun wird. Und der Zustand, wie gesagt, ist jetzt eben diese Dunkelheit. Ja, das Volk, das im Finstern lebt, im Land der Finsternis. Ja. Und ich hatte so den Eindruck, als ich das gelesen habe, dazu muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ja, wie gesagt, ich glaube, damit können wir alle intuitiv was anfangen. Ich glaube, wenn wir älter als 18 sind, dann wissen wir, dass das Leben manchmal tatsächlich dunkel ist. Dass es da schwere Zeiten gibt, dass es Ungewissheit gibt, Angst, Hoffnungslosigkeit. Leben in Dunkelheit, damit kommen wir klar oder das verstehen wir, da kommen wir mit. Interessant ist jetzt aber, dass der Text uns eigentlich auch beschreibt, woher diese Dunkelheit kommt. Und zwar sagt er in Vers 1 eigentlich präziser in diesem zweiten Teil, wo bei uns übersetzt wird, alle, die im Land der Finsternis wohnen. Da heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, alle, die im Todesschatten wohnen. Das heißt, alle, die im Schatten des Todes wohnen, ja, für die wird es hell. Anders gesagt, der Text malt uns hier eigentlich ein sehr, sehr faszinierendes Bild vor Augen, finde ich. Ja, er sagt quasi, wir leben im Dunkeln, wir leben in schweren Zeiten, wir leben auch in Zeiten der Angst. Und der Grund dafür ist, dass ein Schatten auf uns liegt. Ja, und dieser Schatten ist der Schatten des Todes. Das heißt, alles, was in unserem Leben so passiert, liegt unter diesem Schatten. Unter dem Schatten des Todes, der macht alles so ein bisschen dunkel, der macht alles so ein bisschen schwer. Das ist die Analyse quasi, die hier erstmal gemacht wird. Unser Leben ist schwer, dunkel, wir haben Angst, weil der Tod so ein bisschen über uns ragt, ja, und der immer so ein bisschen im Hintergrund mitspielt. Und ich habe das dann so gelesen und habe mich gefragt, also stimmt das? Ja, also ist das wirklich so? Sind jetzt die schweren Sachen in meinem Leben wirklich so immer der Tod, der da irgendwie so ragt? Also habe ich wirklich Angst vor dem Tod? Ist das jetzt wirklich mein größtes Problem? Und ich musste ehrlich gesagt erstmal sagen, nö, eigentlich nicht. Also im Gegenteil. Der Tod ist eigentlich mein kleinstes Problem. Ja, also der ist irgendwie weit weg, darüber denke ich ehrlich gesagt nie nach. Wir haben das auch als Gesellschaft so ein bisschen kollektiv verdrängt. Es kommt irgendwie nie vor. Ja, man redet eigentlich kaum über den Tod, über das Sterben. Bis zu dem Punkt, dass ich neulich auf einer Beerdigung war von einer Freundin, der Frau eines guten Bekannten von mir, die an Krebs gestorben ist. Und ich bin zu dieser Beerdigung hingefahren und dachte, das ist so komisch. Ja, man weiß irgendwie gar nicht, was man jetzt damit anfangen soll. Das wühlt einen innerlich auf, aber man weiß gar nicht, wohin damit, weil es eben so selten ist. Ja, man wird damit eigentlich nie konfrontiert mit Tod. Das wird irgendwie ausgeblendet. Das heißt, mein erster Eindruck war, naja, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Für die Leute früher, klar, da stimmte das. Ja, das kann ich sofort nachvollziehen, wie der Text auf die Idee kommt. Vor 2800 Jahren war der Tod omnipräsent. Ja, das wissen wir alle. Leute sind ständig gestorben an irgendwas. Ja, es gab Kriege, es gab Krankheiten. Es war völlig normal, dass mindestens ein Viertel der eigenen Kinder relativ schnell wieder gestorben ist. Leute haben in Großfamilien gelebt. Das heißt, sie haben alle ihre eigenen Leute begraben ständig. Ja, das heißt, Tod war so ein omnipräsentes Thema für die Leute. Klar hatten die alle Angst. Ja, klar war das sozusagen der Schatten über allen Leuten. Aber für heute würde ich sagen, stimmt das doch nicht, oder? Also ich würde sagen, im ersten Moment, wir haben doch größere Probleme. Wir haben größere Ängste sozusagen, als dass der Tod jetzt irgendwie auf uns wartet. Das war so erstmal meine Überzeugung. Und dann habe ich mir das auch ein bisschen genauer angeschaut. Und habe festgestellt, eigentlich habe ich nicht recht. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Also zumindest, wenn man jetzt mal so ein paar große Denker unserer Zeit nimmt, dann behaupten die eigentlich, es ist das Gegenteil der Fall. Ja, die großen Denker sagen eigentlich sogar, wir leben im Moment in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in einer Kultur, also in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts, die eigentlich noch mehr vom Tod verfolgt wird als alle Generationen davor. Wo der Tod eigentlich noch ein stärkerer Faktor in unserem Leben ist als in allen Zeiten zuvor. Und zwar liegt das ganz einfach daran, dass wir sozusagen fast schon die erste Generation, die erste Gesellschaft sind, die jetzt nicht mehr glaubt, dass es nach dem Tod weitergeht. Ja, also bis jetzt hat eigentlich der Großteil der Menschheit immer geglaubt, dass dieses Leben brutal ist, hässlich ist, kurz ist, aber es ist eben nur ein Teil sozusagen. Ja, es ist nicht alles, sondern da kommt noch mal was, es gibt irgendwie noch mal ein anderes Leben, es gibt noch mal eine andere Welt sozusagen und dort kann ich auch Glück erlangen, dort kann ich auch Leben haben. Das heißt, es geht irgendwie noch weiter. Und dementsprechend waren Leute ja zwar ständig mit Tod konfrontiert, aber sie waren auch gelassener. Wir dagegen sind jetzt die erste Generation und die erste Gesellschaft, die so wirklich glaubt, dass es eigentlich nicht mehr weitergeht. Und genau das hat jetzt eben massive Auswirkungen. Also Ernest Becker zum Beispiel, einer meiner Lieblingsautoren, ich habe ihn bestimmt auch schon öfter zitiert, hat ein Buch geschrieben, das heißt The Denial of Death, also die Verneinung des Todes. Und er sagt in diesem Buch im Wesentlichen, wenn man sich unsere Gesellschaft, unsere Kultur mal anschaut, dann gab es noch nie eine solche Konzentration auf Geld, Macht und Sex. Ja, also das gab es schon immer. Klar, Leute hatten schon immer Spaß an Sex und Geld und Macht. Ja, aber so wie wir heute in unserer Kultur uns darauf stürzen, ja, wie wir das zum Absoluten erhoben haben, das gab es eigentlich noch nie zuvor. Und er macht dann so ein paar Beispiele und sagt, also zum Beispiel Romantik, ja, dass man irgendwie den Richtigen oder die Richtige findet. Wir sind damit völlig besessen. Ja? Das ist das große Thema im den Großteil der Menschen ihrem Leben, ja? Dass man die Person findet. Das ist das große Thema. Das war davor eigentlich nie so ganz wirklich das Thema. Aber jetzt ist es absolut. Das eigene Aussehen, sagt er. Ja, wir sind völlig besessen damit, so gut wie möglich auszusehen. Ist irgendwie auch ein neues Phänomen. Und Sex. Ja? Die große Frage, die sich durchaus einige Leute am Ende dieses Jahres stellen, ist, hatte ich genug Sex? Ja, war es aufregend genug? Auch wiederum eine Frage, die sich Leute in der Vergangenheit nicht so gestellt hätten. Und er macht dann weiter und sagt, naja, das geht auch mit Genuss so. Ja? Wir sind völlig genusssüchtig in dieser Gesellschaft. Und ich dachte dann so an Foodblogs, ja, wie wir essen, feiern, an Reiseblogs, wo wir überhaupt hinreisen und an die Montagmorgen-Diskussion, die man so normalerweise hat. Warst du feiern? Welche Netflix-Serie hast du geschaut? Ja, wer hat am meisten Spaß gehabt? Ja. Das heißt, er sagt, wir sind so ein bisschen davon getrieben, möglichst viel Macht, Sex, Geld zu genießen, das Leben irgendwie auszuschlachten. Warum? Na, er sagt, genau das ist jetzt eben der Schatten des Todes. Ja, wir sind sozusagen die erste Kultur, die glaubt, dass wir in diesem Leben alles erreichen müssen, was es zu erreichen gibt. Wir haben nur dieses Leben. Und dementsprechend brauchen wir maximal Glück in diesem Leben. Wir brauchen maximal Bedeutung in diesem Leben. Und dementsprechend werden die Sachen viel, viel größer, als sie in der Vergangenheit waren. Denn ich sehne mich ja danach, geliebt zu sein, gesehen zu sein. Und wenn es jetzt nur dieses Leben gibt, dann ist Sex eins der besten Dinge, wie ich das erleben kann. Dass mich jemand sieht, dass mich jemand liebt. Also brauche ich so viel wie möglich davon, egal was es kostet. Und ich muss ja irgendwie wichtig sein. Ich muss ja irgendwie Bedeutung haben. Und wenn jetzt nur dieses Leben mir dazu zur Verfügung steht, ja, dann muss ich aufsteigen, dann muss ich Karriere machen, koste es, was es wolle, damit irgendwie mein Leben doch ein bisschen Sinn gemacht hat. Das heißt, ich fand das super interessant. Er sagt, die meisten unserer Ängste sind eben doch eigentlich der Schatten des Todes. Oder warum ist es so dramatisch, dass ich immer noch Single bin? Warum ist es so dramatisch, dass ich nicht schlafen kann, ja, weil meine Karriere in Gefahr ist? Warum macht es mich depressiv, dass meine Kunst jetzt doch nicht die Aufmerksamkeit kriegt, die ich mir davon erhoffe? Naja, weil meine ganze Existenz dran hängt. Ja, ich muss das jetzt schaffen in den nächsten 30 Jahren, die ich noch habe, sonst geht das alles den Bach runter. War es völlig sinnlos, was ich hier gemacht habe. Das heißt, er würde sagen, wir beschäftigen uns nicht mit dem Tod. Ja, das stimmt. Aber er hängt eben trotzdem über uns. Er beeinflusst tatsächlich alle Aspekte unseres Lebens. Und ich will das noch ganz kurz ein bisschen weiterziehen. Und das wird jetzt noch ein bisschen philosophischer, aber ich fand das sehr spannend. Denn wenn wir mal in diese Richtung gehen, dann gibt es einen sehr interessanten Denker, Albert Camus, einer der letzten, der großen Philosophen des letzten Jahrhunderts. Und Albert Camus hat im Wesentlichen die These aufgestellt, wenn nach unserem Tod jetzt wirklich nichts mehr kommt, so wie wir das alle glauben, dann ist unser Leben komplett sinnlos. Ja, und wir sollten uns das mal eingestehen, sozusagen. Das ist seine große These. Leute, also lasst uns mal nachdenken. Ja, wenn da nichts mehr kommt, ist es sinnlos. Weil du kannst natürlich jetzt zu jemandem nett sein, ja, eine gute Sache, helf jemand, aber der verrottet ja. Ja, also ich meine, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn du jetzt mal ein bisschen rauszoomst, dann rottet der schon in einer Sekunde. Also schön, dass du ihm noch was Gutes gemacht hast, hat ihm nicht geholfen, ist trotzdem gestorben. Ja, oder du kannst jemanden lieben, ja, super Sache auf jeden Fall, aber es wird eh nicht halten, ja. Und es wird nur Schmerzen verursachen. Einer von euch beiden wird zuerst sterben und der andere wird das Herz gebrochen haben. Das ist völlig sinnlos. Oder du kannst auch nach Bedeutung streben, sagt er. Aber ich sag mal, schreib ein tolles Buch, ja, sei Bürgermeister deiner Stadt. In 2 Generationen hat man dich vergessen. Ja, und die Strukturen, die du gelegt hast, halten eh nicht. Ja, es geht doch alles den Bach runter, alles stirbt. Lass uns eingestehen, dass alles sinnlos ist. Ja. Und da geht dann sogar noch ein bisschen weiter, was ich wirklich hart finde. Und ich überziehe jetzt ein bisschen, aber ich finde den Punkt so schön, ich muss ihn machen. Und zwar sagt er dann ja, und selbst das, was wir jetzt eigentlich so machen, ja, also wir als ganz postmoderne Menschen, ist, wir sagen ja, okay, gibt's halt keinen Sinn, ich genieße das Leben wenigstens, ist eine schöne Sache, ja, ich hole einfach Maximum an Genuss raus, damit war es ja irgendwie wert. Und er sagt, ja, Leute, also das ist auch völlig daneben, weil das ist ja nur Verdrängung. Ja, das hilft überhaupt nichts. Du kannst gar nicht so genießen, wie du das eigentlich willst. Und zwar entfaltet er das dann in einem Essay, das heißt Der Mythos des Sisyphos. Und man kann das, ich habe das bei einem Professor nachgehört, man kann das sozusagen in einem schönen Beispiel zusammenfassen, die These, die er macht. Und zwar ist das Beispiel folgendes. Angenommen, es ist ein freier Tag. Ja, und du gehst jetzt und machst das, worauf du am meisten Bock hast, was dir so richtig Leben gibt, was du genießt, was das Schöne im Leben ist. Vielleicht gehst du joggen im Park oder du gehst mit deinem Lieblingsbuch in dein Lieblingscafé und fängst an, dein Buch zu lesen. Das ist total schön, ja, das Leben. Du genießt das Leben, vielleicht ist sinnlos, aber es ist trotzdem toll. Und jetzt kommt aber ein Mann auf dich zu und ihr seht schon, das ist ein amerikanisches Beispiel. Der hat nämlich eine Pistole dabei und hält dir jetzt die Knarre an den Kopf und sagt, ich werde dich gleich erschießen. Ja, einfach, dass du es Bescheid weißt. Aber ich bin ein netter Mörder. Ja, also ich bin jetzt nicht so brutal, wie ich aussehe. Und deswegen lass ich dich jetzt noch den Kaffee fertig trinken. Ja, also du genießt ja diesen Kaffee, hier ist dein Lieblingskaffee, trink ihn doch noch aus, hast nochmal 10 Minuten und liest doch auch noch das Kapitel zu Ende und genieß nochmal das Leben so richtig und dann schieße ich dich über den Haufen. Und die Frage, die Camus im Wesentlichen stellt, ist, wie lecker wäre der Kaffee noch? Ja, also wie sehr würden wir das Kapitel des Buches noch genießen? Und die Antwort ist, wir würden es natürlich überhaupt nicht mehr genießen. Ja, der bevorstehende Tod macht diese Sachen, die uns eigentlich auch Leben geben, völlig sinnlos. Zeigt, wie leer die auch sind. Was geben die mir jetzt noch? Ich sterbe jetzt eh gleich. Das heißt, ich glaube, diese Sachen, gerade weil wir sie so verdrängen, weil wir den Tod so weit wegschieben, genau diese Sachen schwingen unterbewusst bei uns als Kultur, als Gesellschaft und auch individuell immer wieder mit. Wir haben das im Unterbewusstsein. Wir greifen nach der Bedeutung und kriegen sie doch nicht so ganz. Es ist wieder ein bisschen schlecht gelaufen, nicht das, was ich wollte und so weiter. Ich würde sagen, wir leben eigentlich tatsächlich in diesem Todesschatten. Da hat der Text recht. War zumindest mein Eindruck. Das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, den Anbruch des Lichts. Weil das ist ja jetzt hier eine gute Botschaft. Ja. Es heißt ja hier tatsächlich in diesem Text, für die Leute, die im Todesschatten leben, geht ein Licht auf. Es wird hell in ihrer Dunkelheit, weil dieses Kind geboren wird. Ja, das ist Weihnachten. Das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Es gibt Licht in der Dunkelheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Woche so ein bisschen an diesem Text die Zähne ausgebissen. Ich habe ihn immer und immer wieder gelesen, mit meinen Kollegen darüber gelesen, weil ich nicht so ganz verstanden habe, was denn jetzt genau die Logik ist. Ja, also er sagt irgendwie, die Leute leben in der Dunkelheit, im Todesschatten, soweit kann ich folgen. Und dann sagt er aber, jetzt wird Licht, ja, und die Leute können sich freuen in Vers 2 und 3, weil es wird nämlich ein Kind geboren. Und man fragt sich, der steht so, what? Also was hat jetzt diese Geburt mit dem Todesschatten zu tun? Ich verstehe den Zusammenhang irgendwie nicht. Der wird hier auch nicht so wirklich erklärt, hatte ich den Eindruck. Und ich habe dann so immer wieder drüber nachgedacht, immer wieder den Text gelesen und habe irgendwann gemerkt, dass ich, glaube ich, den Schlüssel übersehen habe. Und zwar ist der Schlüssel, glaube ich, eine zweite Metapher, die hier im zweiten Teil des Verses eingeführt wird. Im zweiten Teil des Textes eingeführt wird. Und zwar wird hier nicht mehr von Weihnachten als Licht in der Dunkelheit geredet, sondern jetzt wird von Weihnachten als einem Herrschaftswechsel geredet. Ja, also das seht ihr, dieses Wortfeld von Herrschen kommt hier überall vor. Wenn man mal darauf achtet, dann ist es plötzlich überall. In Vers 2 und Vers 3 heißt es mehrfach, Menschen werden unterjocht, Menschen werden unterdrückt, das heißt, jemand hat ihr Leben im Griff. Und dann kommt in Vers 4 bis 6 wieder die gleichen Vokabeln eigentlich vor, das gleiche Wortfeld. Das Kind ist der König, ja, da geht es um Regieren, ist der Fürst, der regiert, ist wieder das gleiche Vokabular. Das heißt, anders gesagt, der Text sagt jetzt, Weihnachten ist Licht in der Dunkelheit, weil ein neuer König angekommen ist. Man könnte auch sagen, Weihnachten ist Revolution. Ja, es werden sozusagen die bestehenden Machtverhältnisse werden über den Haufen geworfen. Das ist Weihnachten. Und ich fand das jetzt eine total spannende Perspektive. Weil damit sagt der Autor im Wesentlichen, wir leben in dieser Dunkelheit, ja, wir leben in diesem Todesschatten. Das heißt, der Tod hat quasi unser Leben im Griff. Er ist wie so ein bisschen wie der Herrscher, wie der Machthaber, wie derjenige, der hier das Sagen hat. Also ich meine, wir können viel planen, wir können viel bestimmen, wir können viel bewegen als Menschen, aber am Ende kommt sozusagen der, der mehr Macht hat als jeder Mensch auf der Welt, der Tod, und wir müssen alle sterben. Ja, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das heißt, der Tod ist sozusagen der ultimative Bestimmer auf dieser Welt, der Machthaber, der Herrscher, der jetzt auch festlegt, wie die Welt funktioniert, ja, was die Spielregeln wir hier sind. Und das ist für uns so normal, dass wir uns längst daran gewöhnt haben. Ja, wir denken ja da gar nicht mehr drüber nach. Aber wenn wir mal für einen Moment drüber nachdenken, ist eigentlich krass, was wir alles für normal erachten. Also zum Beispiel erachten wir es als völlig normal, dass jeder Mensch stirbt. Müsste ja nicht so sein, aber offensichtlich hat jemand die Spielregeln so definiert. Fertig. Was ich gerade auch gesagt habe, das Leben ist sinnlos, haben wir auch größtenteils irgendwie akzeptiert inzwischen. Ja, mit dem Tod ist alles aus, macht alles keinen Sinn. Wir haben auch akzeptiert, dass das Leben heißt, dass es Schmerz, Leid und Dunkelheit gibt. Haben wir auch akzeptiert. Ist nur eine Spielregel offensichtlich. Menschen sterben halt und das verletzt mich. Das heißt, wir haben uns diese Spielregeln sozusagen, die sind uns völlig intus. Die sind völlig normal für uns. Und ich finde es übrigens auch ganz interessant, dass von diesen Spielregeln jetzt alle anderen Spiele, die auf der Welt gespielt werden, abgeleitet werden. Also Macht funktioniert immer so, genau wie der Tod das auch macht. Ja, Macht funktioniert immer auch über Tod. Staaten zum Beispiel. Ja, Staaten üben ihre Gewalt aus, indem sie den Tod androhen. Wenn du nicht machst, was wir wollen, bringen wir dich um oder stecken dich ins Gefängnis, was so eine andere Art von Tod ist. Das ist Machtausübung durch den Tod sozusagen. Oder ich dachte auch in diesen Hollywood-Skandalen, die da gerade abgehen, ist es interessant, wie diese Männer ihre Opfer dazu bringen, das zu machen, was sie machen sollen. Ja? Es ist immer Androhung von Tod sozusagen. Wenn du das nicht machst für mich, bringe ich deine Karriere um. Wenn du das nicht machst, bringe ich den Film um. Wenn du das nicht machst, bringe ich deinen Ruf um. Ja? So funktioniert unsere Welt. Der Tod ist der Herrscher und hat die Spielregeln gesetzt. Das heißt, was jetzt an Weihnachten aber passiert, ist, dass sozusagen ein neuer Player in town ist. Ja, also bis jetzt war der Tod sozusagen der Chef im Saloon, ja, und jetzt reitet auf jeden Fall ein neuer Cowboy hier rein. Ja. Und der neue Cowboy sagt, wer ist hier der Chef? Ja, lass uns mal herausfordern, ich fordere dich heraus hier. Lass mal darüber reden, wer hier der neue Chef ist. Ja. Und das ist dann übrigens genau das, was Jesus ja macht. Ja, Jesus greift permanent die bestehende Ordnung an. Das, wie eigentlich das immer funktioniert hat, das greift Jesus an. Also zum Beispiel, er lässt sich jetzt nicht mehr von Einsamkeit in Verzweiflung treiben, wie das sonst immer passiert ist. Leute werden ausgeschlossen und verzweifeln. Jesus verzweifelt nicht. Er lässt sich auch nicht von Machthabern per Morddrohungen einschüchtern, wie das sonst immer funktioniert. Spielt auch dieses Spiel nicht mit. Und am Ende versucht dann der Tod das, was er eben immer versucht, bei Jesus. Und will ihn umbringen, bringt ihn um. Und dann schreibt das Johannes in diesem zweiten Text, den wir gerade gelesen haben, so großartig. Er sagt, das Licht ist erschienen und die Finsternis hat ihn nicht auslöschen können. Das heißt, der Tod hat versagt. Der Tod hat versagt. Er hat das erste Duell verloren. Ja, er ist besiegt worden. Er ist entmachtet worden. Das heißt, was Weihnachten eigentlich heißt, ist, dass es einen neuen Herrscher gibt. Es gibt jemanden, der jetzt das Sagen hat. Nicht mehr der Tod. Nicht mehr die Spielregeln, die wir bisher so im Kopf hatten. Und das heißt, das ändert irgendwie alles. Ja, wir müssen alles hinterfragen, von dem wir denken, dass es normal sei auf dieser Welt. Also zum Beispiel, wenn einen das Leben bisher hart getroffen hat, dann war man normalerweise irgendwann verbittert. Das ist ein Schmerz, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Wenn einen das Leben richtig getroffen hat, dann enden die meisten Menschen hart und verbittert. Aber jetzt gibt es einen neuen Herrscher. Und dieser neue Herrscher, unter dessen Herrschaft ist das anders. Da ist das Leben da. Der kann Frieden schenken, der kann Ruhe schenken inmitten von harten Sachen, die wir erlebt haben. Oder bisher war es so, dass wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, dann war das so eine Last, die man bis ans Lebensende mit sich getragen hat, unter der man untergegangen ist, wo man vor den Leuten davongerannt ist, an denen man schuldig geworden ist. Aber jetzt ist da ein neuer Herrscher. Unter dem funktioniert es anders. Da gibt es Vergebung, da gibt es Leben. Ja, ich muss das nicht mehr das muss mich nicht mehr kaputt machen. Oder bisher war man im Zweifelsfall eben völlig allein. Ja, das ist so eine menschliche Erfahrung. Am Ende ist man irgendwann allein. Die sterben alle. Oder sie gehen davon oder die Beziehungen zerbrechen. Aber jetzt ist Weihnachten geworden. Ja, und an Weihnachten wird deutlich, Gott ist uns wirklich nahe. Er hat so viel Interesse an uns, dass er einer von uns wird. Das heißt, es gibt kein Gefühl, das er nicht kennt. Keine Situation, die er nicht versteht. Es gibt nichts mehr, in dem wir so völlig allein sind. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Freundin, die auch eine sehr schwere Zeit gerade durchmacht. Und sie hat zu mir gesagt, Gott macht für mich einfach keinen Sinn gerade. Ja, ich verstehe ihn nicht. Er wirkt so kalt, er wirkt so abwesend. Und ich kenne dieses Gefühl gut. Aber der Punkt ist, selbst Gott kennt dieses Gefühl gut. Genau das hat er erlebt am Kreuz, wo er die Welt nicht mehr verstanden hat, Gott nicht mehr verstanden hat. Völlig allein war Jesus am Kreuz. So sehr liebt er uns, ja, dass er selbst in diesen Situationen mit uns sein will. Ich hatte den Eindruck, Weihnachten, das ist so ein bisschen, wie wenn man in einen dunklen Raum reingeboren worden wäre. Ja, also man wird geboren und der Raum ist stockdunkel und man wächst in diesem Raum auf. Es ist immer stockdunkel, das heißt, das ist das Normale. Und wenn einem jemand von Licht erzählt hätte, dann hätte man gedacht, ja, du bist ja völlig bescheuert, sowas gibt es überhaupt nicht. Ja, weil das normal ist. So funktioniert das Leben, so funktioniert die Welt. Und jetzt kommt aber Weihnachten und jemand zündet eine Kerze an. Und auf einmal ist alles anders. Die ganze Realität, die man vorher im Kopf hatte, wie das wohl sein muss, stimmt nicht mehr. Da ist auf einmal ein Gott, der sich für mich interessiert, der für mich sorgt. Da ist auf einmal jemand, der den Tod überwunden hat. Das heißt, der Tod ist nicht das Letzte. Da ist auf einmal jemand, der mich sieht, egal in welcher Situation. Und der mich nicht mehr loslassen wird, selbst in meiner völligen Dunkelheit. Das heißt, Weihnachten heißt, die Dunkelheit hat an Macht verloren. Und wir müssen an der Stelle jetzt, glaube ich, schon präzise sein. Ja, das ist ja hier sehr, sehr präzise formuliert, sehr vorsichtig formuliert, in beiden Texten übrigens. Ja, also in Vers 1 zum Beispiel, in Jesaja heißt, das Licht ist erschienen. Das heißt nicht, das Licht hat komplett übernommen, sondern es ist erschienen. Die Dunkelheit ist immer noch da, aber das Licht ist jetzt auch sichtbar. In Vers 5 heißt es dann wörtlich eigentlich, seine Macht wird sich ausbreiten. Wiederum nicht, er wird komplett direkt alles ersetzen. Ja? Das Alte gilt nicht mehr und das Neue ist jetzt da, sondern seine Macht wird sich ausbreiten. Das scheint auch so ein Prozess zu sein, ein Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Und dann auch in Johannes 1 heißt es ja eben, das Finsternis hat die Licht nicht auslöschen können. Wiederum nicht, dieses Finsternis musste abtreten, sondern es hat dieses Licht eben nicht auslöschen können. Das heißt, das ist sehr vorsichtig formuliert, sehr realistisch formuliert. Die Dunkelheit ist immer noch da. Und die Dunkelheit ist manchmal immer noch stark. Aber es gibt jetzt in Weihnachten inmitten dieser Dunkelheit eine neue Realität. Ein neues Normal. Das Licht. Ja, und wir können sozusagen seit Weihnachten glauben, dass die Dunkelheit nicht mehr das letzte Wort hat, sondern das Licht das letzte Wort hat. Und ich will das gerne abschließen mit einem alten Kirchenlied, das das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, diesen ganzen Gedanken. Es ist Kiras Lieblingslied. Wir singen es immer, wenn Kira singt. Deswegen heute nicht. Aber es ist ganz schön, es mal nicht zu singen, sondern es tatsächlich zu hören, zu lesen. Und es bringt diesen Gedanken nochmal schön auf den Punkt. Da heißt es: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeitenlauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Und dann die letzte Strophe. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Das ist Weihnachten. Amen.